Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alette und Armin. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Da sind wir wieder. Ich bin Alette, zweifach Mama von 2 Söhnen, 3 und 7.
Und ich bin Armin und ich freue mich auf das heutige Thema, ehrlich gesagt.
Unseres Wickelstammtisch-Podcast.
Genau, Wickelstammtisch. Ja. Weil es bei mir noch super frisch ist und die Schwangerschaft und die Geburt, ich rede auch schon Schwangerschaft, na, jetzt wäre ich selber schwanger gewesen.
Ja, warst du ja auch irgendwie auf.
War ich auch mit, habe auch mit zugenommen ein bisschen, aber anderes Thema. Und es ist so knapp her, 4 Monate bei mir, dass wirklich, also als wäre es gestern gewesen bei mir.
Ja, genau, das ist unser Thema heute, Schwangerschaft und die ersten Tage vor der Geburt. Also die letzten Tage vor der Geburt. Und wir werden später noch, also wundert euch nicht, falls es klingelt, Dr. Sabine Knappstein kommt noch vorbei.
Ja.
Ist eine Frauenärztin der AOK Baden-Württemberg und wird uns ein bisschen was erzählen, weil sie sich natürlich viel besser auskennt als wir. Sie hat auch selber Kinder übrigens. Also das finde ich immer gut bei einer Frauenärztin. Ja, genau. Die Schwangerschaft. Also ich war mega gerne schwanger. Ich fand's super. Ich finde, man hat als Frau, wenn man schwanger ist, so eine Sonderstellung in der Gesellschaft. Man ist irgendwie behandeln einen alle anders, als wenn man nicht schwanger ist. Irgendwie ein bisschen besser. Aber was ich auch total lustig finde, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin bei meiner ersten Schwangerschaft bin ich mit den Öffentlichen gefahren. Ja. Und hat meine Mutter zu mir gesagt so am Anfang, ach, und es wird so schön, wenn sie dann aufstehen in der Bahn für dich. Und ich habe zu meiner Mutter dann später gesagt, du, ich kann froh sein, wenn sie mich nicht die Rolltreppe runterschubsen, weil ich nicht schnell genug bin.
Es kommt selten vor, aber es kann passieren. Aber ich finde so, also das Grundsätzliche in der Schwangerschaft ist auch, ich finde so eine Vorfreude. Mit dem Positiven mal zu beginnen. Ne? Du hast so eine, finde die Natur hat das ganz toll eingerichtet, dass sie dir auch 9 Monate Zeit gibt, um dich vorzubereiten und auch als Mann, also du fieberst der Sache dann so entgegen und ganz ehrlich, ich finde diese Zeit tut auch unfassbar gut, um sich vorzubereiten auf alles, was kommt und das Step by Step irgendwie so anzunehmen auch und zu verarbeiten.
Ja. Nee, also ich fand's auch super und obwohl ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes, Gestationsdiabetes nennt man das. Übrigens, weil wir ja schon so klugscheißerisch unterwegs sind, von wegen es heißt Hebamme und nicht Hebamme. Es ist der Diabetes, nicht
der
die Diabetes.
Okay.
Again, what
Hashtag
learned. Genau. Und das ist, also ich musste tatsächlich beim ersten Insulin spritzen in den Bauch. Mit so einer kleinen, das ist ja nur so ein ganz
Das ist nur die kurze, ne?
Das ist so 4 Millimeter lang, aber wenn du das in den Bauch tust und genau in dem Moment, wo du spritzen willst, tritt das Kind und die Nadel geht raus und schlägt an einer anderen Stelle im Bauch wieder ein. Das ist super. Aber wirklich, ich weiß nicht, ob es an den Hormonen liegt. All das war völlig wurscht. Ich fand's toll.
Ich finde auch, Frauen werden attraktiver in der Schwangerschaft. Also ich habe das ehrlich gesagt, fand sie nicht, ne? Weil man sagt ja, man wird dicker und dicker und am Ende hat man so diese Walrussphase. Fand ich gar nicht. Ich finde irgendwie, das wirkt sich total gut auf die Optik aus und die Ausstrahlung nimmt zu und es hat irgendwie, es ist so ein Entstehungsprozess. Es
man
ist so ein
strahlt
bisschen
so von innen. Und ich gucke die Fotos an und denke mir, ey, ich habe nicht gestrahlt, ich war grau, das Licht war aus.
Gut, aber die Fotos nach der Geburt, wenn du ehrlich bist, waren noch
schlimmer,
oder?
Das stimmt.
Insofern, und was bei Männern, finde ich, das Tolle ist, also du entwickelst dann, da kommt auch, da schießt hormonell, schießt da alles in dich rein und du entwickelst plötzlich einen Nestbautrieb vom Allerfeinsten. Also beim ersten Kind, also ich weiß noch wie heute, plötzlich fängst du an, fährst in den Baumarkt, sagst, alles klar, jetzt werden alle Waffen gekauft, ne, Hammer, Kreissäge und Pipapo und dann wird ein Kinderschrank gebaut vom Allerfeinsten und plötzlich fängst du an, da irgendwie aktiv zu werden und du weißt gar nicht, irgendwie hast eigentlich noch genügend Zeit. Aber es ist auch eine super schöne Phase. Ich finde so dieses, man hat plötzlich ein Projekt. Mhm. Auch als Mann lernt man irgendwie so ein Projekt kennen, auf das man sich vorbereitet. Das ist geil.
Aber dann so, wenn es dann so langsam Richtung Geburt geht, also ich weiß noch, wie ich einmal nachts auf dem Klo saß, Kino im Kopf.
Ich bin dabei.
Und so übermüdet da saß und dachte, ach du Schande, jetzt muss ich dieses Kind zur Welt bringen. Das war für mich dann wirklich so, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt muss ich's gebären. Und dann habe ich so eine Panik gekriegt. Ich hatte richtig Angst, weil du kriegst ja auch immer erzählt, das sind die schlimmsten Schmerzen, die es gibt und so, schlimmer geht's gar nicht. Und dann hatte ich solche Angst davor. Und was mir da wirklich richtig geholfen hat, war der Geburtsvorbereitungskurs. Also der hat mir die es gibt ja Frauen, die danach noch mehr Angst haben, aber mir hat er die Angst total genommen.
Das also, finde ich gut, weil ich habe den, ich bin ehrlich, ich habe den nicht gemacht und ich habe mich nicht vorbereitet, gar nicht. Und kann nur den Tipp geben, guckt keine Geburtsvideos bei YouTube an, ganz wichtiger Punkt. Regel Nummer eins, aber Regel Nummer zwei, also ich habe mir tatsächlich bei YouTube Tutorials, was kannst du als Mann tun, bei der Geburt, vor der Geburt, nach der Geburt und muss gestehen, da war doch hilfreiches Material dabei und kann helfen und funktioniert auch gut zu Hause, weil du musst nicht extra in so einen Kurs reingehen. Aber
nee, ich fand bei der Geburtsvorbereitung einfach auch toll, dass die Hebamme einem eine Sicherheit gegeben hat. Du wirst das schaffen, es haben schon so viele Frauen geschafft und ja, und dann auch verschiedene Geburtspositionen vorgemacht hat. Und die hat sich echt in den Vierfüßler, auch vor den ganzen Männern, es war ein Partnerkurs, im Vierfüßler hingehockt auf den Stuhl da im Kreissaal und hat das alles gezeigt. Und dann hat man das mal gesehen und dann war es nicht mehr so ein großes Mysterium irgendwie. Ja. Und dann, also mir hat's, ich fand's mega.
Und hast du auch Atemtechniken und so weiter, ja?
Ja, das ist immer dieses Klischee, der Hechelkurs und so. Nee, die Hebamme hat diese Geräusche vorgemacht, die man macht unter der Geburt. Und es hilft da tatsächlich, dieses Stöhnen, also dieses Atmen, ich weiß auch nicht, das kam irgendwie bei uns gar nicht so. Doch, die Wehe wegatmen, stimmt, ich erinnere mich, ja, genau. Dass man dann in der Wehe, also die Eröffnungswehen, dass man die wegatmet, stimmt, ja.
Und das da kannst du auch, gemacht, also,
ja. Das ist das, wenn es schon so lange her ist bei mir, also beim zweiten Kind, ist er auch schon wieder 3 Jahre alt, das, man vergisst das so schnell, ist bei dir natürlich.
Als wäre es gestern gewesen und also ich wirklich als Mann grundsätzlich großen Respekt nochmal vor dieser Geburt, ich war selbst auch mit dabei und dachte mir so, was kannst du machen, damit dieser Schmerz irgendwie nachlässt, du kannst einen Teil abnehmen, du kannst natürlich im Endeffekt nur unterstützen durch mentale Anwesenheit, aber die ist ultra wichtig und alle Ratschläge, die ich gehört habe irgendwie, was du als Mann vorher tun kannst, die kann ich zusammenfassen mit dem Punkt, sei da und sei empathisch an der Seite, so gut es geht, ohne gekünstelte, Kacke.
Genau.
Ne?
Ja,
weil,
genau.
Klinglong,
da
jetzt ist sie da.
Es. Moment, ich hole die Frau Doktor. So. So, Sabine, setz dich, bedien dich, Obst ist da, Nüsse sind da, Wasser.
Super, vielen Dank.
Hallo Sabine, jetzt muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ne? 40 Jahre lang mache ich hier einen Bogen um den Proktologen und wer kommt heute? Eine Gynäkologin. Und jetzt sitzen wir hier. Oh mein Gott.
Es tut gar nicht weh, hoffe ich.
Wir sind ja gefährliches Halbwissen, ne? Wenn sich zwei Amateure quasi unterhalten. Deswegen bist du auch da, finde ich auch gut und kannst auch bei ein paar Dingen unterstützen. Wir hatten es gerade, ne? So die Zeit vor der Geburt, viele Frauen, die Angst vor der Geburt haben. Und mich würde natürlich interessieren, was sagst du jetzt als Expertin? Also wie geht man damit um? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, cool bleiben ist total wichtig. Entspannte Eltern ergeben entspanntes Kind und man sollte sich auf gar keinen Fall in die Hose machen vor dem, was kommt.
Man macht sich aber in die Hose, weil der Beckenboden nicht mehr funktioniert kurz vor der Geburt.
Oh Gott, jetzt sind wir schon tief drin.
Ich muss jetzt eigentlich nichts mehr ergänzen. Das wurde alles angesprochen.
Ich hatte tatsächlich so Höschenwindeln. Ja, genau. Was kann man tun, Sabine?
Also es ist sicher für den Mann nicht ganz einfach, sich das vorher vorzustellen, was da auf ihn zukommt. Und wir haben schon Fälle erlebt, wo die Männer nicht ganz sicher wussten, wo stehe ich jetzt am Bett, wie verhalte ich mich. Und das vorher mal so ein bisschen abzusprechen gemeinsam wäre sicherlich ganz gut. Vielleicht auch mit der Mannschaft, mit der man die Geburt durchführt, vorher mal das Ganze so ein bisschen vorwegzudenken.
Weil es gibt ja wirklich Männer, also ich habe Gott sei Dank nicht so ein Exemplar, aber wir hatten in der Geburtsvorbereitung, hat die Hebamme erzählt, die hatte so ein Brett mit Löchern drin. Und zwar wie der Muttermund sich öffnet. Also am Anfang ein kleines Loch, immer größer und dann eben so 10 cm Durchmesserloch. Und die hatte wohl mal im Kurs tatsächlich einen Mann, der sie gebeten hat, dieses Brett, was einfach nur ein Brett war mit Löchern, bitte wegzustellen. Er möchte das nicht sehen.
Ja, das kann sein, genau.
Das ist für, also,
entweder zu viel oder zu wenig Aufklärung, Information.
Aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, tatsächlich für jeden Mann das Schlimmste. Weil der Punkt ist, bei der ersten Geburt, die Öffnung des Muttermundes, kriegst du als Mann nicht mit. Und du denkst über Stunden hinweg, es passiert hier nichts, es geht hier nicht voran. Weil du ja im Endeffekt alles, was passiert, nicht sehen kannst. Und deswegen zieht sich das endlos hin. Deswegen, ich wäre für dieses Brett, ehrlich gesagt, super dankbar gewesen.
Gibt es Männer, Ich frage jetzt mal ganz provokant in den Raum. Gibt es Männer, die unter der Geburt fragen, ob sie das ertasten dürfen?
Nein, das habe ich nie erlebt. Also bei vielen Geburten, ich glaube, die meisten haben eher eine leichte Rückzugstendenz.
Ja.
Nach dem Motto, wie lange halte ich das hier selber noch aus? Ja. Wie lange kann ich hier noch im Raum bleiben? Ja. Und ich denke, da könnten wir einiges tun, um die Eltern und die Väter auch besser vorher zu informieren oder mit ihnen besser abzusprechen.
Mhm.
Wie ist der individuelle Typ als Vater?
Ja. Ja,
will er mehr wissen, will er weniger wissen.
Ja.
Da ist jeder auch ein bisschen anders.
Jetzt kommen wir mal zurück zur Schwangerschaft, also noch nicht zur Geburt. Was ist aus deiner Sicht erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ist alles erlaubt, was gut tut? Oder?
Also was gut tut fürs Baby, ist alles, was die Entwicklung fördert. Man kann sich ja vorstellen, aus so zwei Zellen wird ein völlig neues menschliches Wesen. Das ist ohnehin ein Wunder, was wir immer noch nicht ganz verstehen können.
Ja.
Und was man mit ganz großem Respekt betrachten muss. Dank Ultraschall können wir da Einblick haben inzwischen. Und wenn man als Elternteil diese Entwicklung zumindest nicht aufhalten möchte, dann ist es ganz gut, die Ernährung zum Beispiel schon so umzustellen, wie man sie später auch in der Familie gerne hätte. Also wie jetzt hier auf dem Tisch steht, ein paar Weintrauben wären ganz gut zwischendurch und nicht so viel Süßes. Wir leben in einer Gesellschaft der Überernährung eigentlich.
Ja.
Wir haben zu viele Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und diese Tendenz zeigt sich natürlich auch in der Schwangerschaft.
Mhm.
Also es wäre im Idealfall sogar schon ganz gut, vorher einen optimalen Lebensstil einzuführen.
Ja.
So schwer das auch ist, also mit wenig Nikotin oder gar keinem am besten, wenig Alkohol und wenig Süßigkeiten und wenig Fette.
Und in der Schwangerschaft?
Und in der Schwangerschaft umso mehr, im Grunde genommen, wie gesagt, wie später auch, wenn man anfängt zu stillen, viele Frauen, das habe ich selber auch erlebt, ich wusste nicht, dass Spargel nicht vertragen wird, wenn man stillt.
Ach,
meine Tochter hat wahnsinnig geschrien in den ersten Wochen und ich hatte keine Ahnung, bis mein Vater mir das gesagt hat.
Okay.
Er sagte, du weißt schon, dass Spargel nicht gut ist.
Und
vielleicht schmeckt die Milch dann wie das Pipi.
So, ja, genau. Wie, woher weißt du, wie dein Pipi schmeckt?
Ja, das ist ein anderer Podcast.
Riecht, ja. Das war die Ergänzung. Und Zwiebeln, Knoblauch und so weiter.
Mhm, ja.
Das heißt, man muss sich gut auseinandersetzen mit der Ernährung. Und ein Thema ist da halt, wie gesagt, weniger Süßes, weniger Kekse, Pralinen und sowas alles. Aber andererseits die Gelüste nach sauren Gurken. Sauer ist wiederum gut, weil das den Haushalt in Richtung basische Stoffwechsellage verschiebt. Also das ist eigentlich ganz gut.
Mhm. Als ich geheiratet habe, war da eine Schwangere und die hat dann an dem Abend ein Glas Rotwein getrunken, weil die irgendwie, das war ganz witzig, also nicht witzig, aber ja, willst du nicht auch ein Glas trinken? Und dann haben die tatsächlich auf meine Hochzeit gegoogelt. Und dann haben sie halt irgendwie gefunden, ja, das ist schon mal okay in der Schwangerschaft.
Mhm.
Was sagst du da dazu?
Eigentlich nicht. Also wir beobachten leider im Moment eine Tendenz anhand unterschiedlicher Untersuchungen, dass immer mehr Frauen das etwas leicht nehmen.
Immer mehr?
Ja, immer mehr Frauen leider. In der Schwangerschaft auch, weil diese Meldung irgendwie zuzunehmen scheinen, ist alles nicht so schlimm.
Aha.
Und das ist nicht der Fall. Also die Gehirnentwicklung, die Nervenentwicklung ist hochsensibel. Das sensibelste Wesen überhaupt im ganzen Universum ist unser Gehirn.
Mhm.
Und man kann das immer noch nicht vorausberechnen in seiner Komplexität.
Mhm.
Und wenn man als Elternteil da möglichst wenig Störungen bewirken will, wäre es ganz gut. Sowohl Kaffee ganz moderat, also ganz wenig, das habe ich selber auch mal bei mir ausprobiert, dann sieht man im CTG in dieser Herzaufschreibung der Herztöne durchaus einen Anstieg. Also wenn man das mal vergleicht, das heißt, das kindliche Herz hat sowieso eine viel höhere Frequenz und das schlägt dann noch schneller. Und Alkohol hat einen ähnlichen Effekt auf die Gehirnzellen halten.
Und wie ist es mit, entschuldige Armin, ich bin gleich wieder. Ich wollte nur wissen, diese entkoffeinierten Bohnen, das habe ich nämlich gemacht und das soll ja auch nicht so gut sein, habe ich jetzt gehört.
Ja, da sind halt ganz viele Reststoffe drin. Also wenn es so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, biologische Ernährung geht, mit wenig Pestiziden, ist das auf jeden Fall ganz gut. Aber wenn man mal Hunger oder Durst hat auf eine gute Tasse Kaffee, ist das auf jeden Fall noch machbar. Ja.
Jetzt ist das Glas Rotwein übrigens auch der Top-Tipp, auf den man stößt im Internet, wenn die Geburt auf sich warten lässt. Ne? Bei uns war es, glaube ich, es war 12 Tage drüber im Endeffekt. Und ich kann nur sagen, falls uns Leute zuhören, die auch drüber sind, keine Panik auf der Titanic.
Ja.
Alles kommt kommt raus. Aber es ist unfassbar schwer, diese Warterei. Ne? Und ja, dann versucht man das natürlich irgendwie auf Dolge komm raus beschleunigen. Am Ende, glaube ich, wir haben mehrere Dinge probiert. Nelkentampon, Stichwort. Toll.
Nelkentampon? Ja. Was ist denn das?
Das ist quasi ein Nelkenöl, mit dem du einen Tampon tränkst und den dann quasi einführst. Und dieses Nelkenöl, da musst du jetzt sagen, Sabine, das wirkt irgendwie fördernd oder was, ne?
Dazu sind mir jetzt keine Untersuchungen. Nelke grundsätzlich ist eigentlich ganz gut, fragt sich nur wofür. Ja. Und ja, ich meine, da gibt es eine Menge Tipps, das ist klar. Aber die normalerweise schickt die Klinik einen ja dann oder die Hebamme nach draußen, um zu laufen, um sich zu bewegen, genau, und sich zu entspannen, vor allem ein warmes Bad zu nehmen. Ja. Alkohol hat halt das Risiko oder auch sonstige Alternativen, wenn, falls doch mal ein Eingriff nötig sein sollte im Sinne einer Narkose. Mhm. Und das ist immer noch recht häufig der Fall, dass das sein muss. Dann ist es halt problematisch mit solchen Methoden selber einzugreifen. Also man sollte es immer absprechen.
Also es gibt aber trotzdem, also wie sich herausgestellt hat, ein todsicheres Mittel. Und das ist tatsächlich Sex.
Nee, das echt? Hat nein.
Doch.
Kann ich, nein, kann ich so nicht bestätigen. Nein. Hat bei mir nicht funktioniert. 100%. Es hat nicht funktioniert bei mir.
Soll ich
mir
was dazu sagen?
Ja, ja, bitte.
Das hängt von der Dosierung ab.
Was bedeutet das jetzt? Eher das häufiger heißt, oder eher weniger?
Nein, das Sperma hat tatsächlich Prostaglandine in sich, die die Bewegung des Uterus fördern. Und das hat in einer gewissen Dosierung schon einen fördernden Effekt. Aber es ist nicht ausschlaggebend in den Fällen, wo ein Geburtsstillstand besteht, wo das Gewebe sehr fest ist. Wir haben zunehmend ältere Frauen, da ist es ein bisschen fester vom Gewebe her, also so dass letztendlich dann doch unterstützt werden muss. Und die Frauen, die spontan ohne Probleme entbinden, und das gibt's ja, wie wir jetzt gerade bei Meghan Markle gesehen haben, in jedem Alter offensichtlich, da ist es sowieso der Fall. Also das ist von der Dosierung her nicht wirklich entscheidend.
Okay, aber also um den Männern mal ein bisschen auch positiven Schub zu geben, es schadet auf keinen Fall, oder? Kann man so sagen?
Nee, es schadet selten, ja.
Ja, die Hebammen haben ja auch da immer so lustige Tipps, ne, mit irgendwelchen, wie hieß denn das, Heublumenbaden?
Ja, das ist sicher. Also warmes Bad ist super gut, um Wehen zu fördern.
Ja.
Manche Frauen nutzen das ja auch vorher schon und wundern sich, wenn dann plötzlich Wehen in der 35., 36. Woche auftreten. Also da muss man, ja,
so
das dann absolut. Puh. Und dann muss man wieder hemmen mit Magnesium.
Ach,
also deswegen da wirklich sich immer gut absprechen mit dem Frauenarzt und der Hebamme.
Ja. Was für mich so dieses Thema Kliniktasche. Ich muss da jetzt kurz mal reinwerfen, dass ich das irgendwie, für mich ist das so ein Ding, wir packen die Kliniktasche. Und ich habe mich bei beiden Kindern danach gefragt, wozu?
Weil du nichts davon gebraucht hast.
Ja, weil, ja klar, dass man was zum Anziehen mitnimmt, ne? Also ein Nachthemd, dass man nicht im Krankenhaus Nachthemd sein möchte. Aber ansonsten sind ja die ganzen Klamotten sind da im Krankenhaus fürs Baby. Man braucht eine Ausstattung fürs Nachhausefahren. Binden sind da, Unterhosen sind da. Das sind diese ganz sexy Netzunterhosen im Krankenhaus.
Ja.
Man hat, also Windeln sind da?
Ich glaube, es ist ein psychologischer Punkt, ne? Also wenn du gut vorbereitet bist, dann bist du auch entspannter. Das nimmt dir Angst. Also das war so meine Erfahrung. Da war, also ich würde auch sagen, irgendwie 99% aus der Kliniktasche haben wir definitiv nicht gebraucht. Eine Sache kann ich jedem ans Herz legen, Musik. Tatsächlich Entspannungsmusik.
Und tatsächlich überhaupt eine gute Idee.
Ich muss aber die Männer stoppen, ne? Weil du kommst dann auf sensationelle Ideen, hatte ich auch. Machst dir lustige Playlisten, ne? Packst dir so Songs rein wie Under Pressure von Queen, hahaha. Ja. Ist aber nicht wirklich witzig in der Geburt, sondern tatsächlich einfach entspannte Musik,
Tolle
die dazu
Idee.
Beiträgt, quasi, dass eine Atmosphäre entsteht. Ich sag mal so wie ein bisschen wie im Spa, ne? Also so Spa, Wellness, echt melodische Klänge, damit wenn die Wehen kommen, und die kommen leider sehr heftig und sehr schnell, dass du wenigstens in den Pausen die Möglichkeit hast, ein bisschen runterzukommen.
Apropos Spa und Wellness, ich finde, man sollte auch vor bevor es soweit ist, das nochmal genießen, dass es ruhig ist daheim, dass kein Baby schreit, dass man noch, wenn man nicht das Pech hat, dass es zu viel tritt in der Nacht, halbwegs schlafen kann. Und für mich war so ein Ritual, dieses Öl, Schwangerschaftsöl auf dem Bauch. Viele machen das, weil sie glauben, dann kriegen sie keine Schwangerschaftsstreifen. Aber für mich war es einfach ein schönes Ritual, meinen Bauch einzuölen, so das riecht ja auch wie im Wellness-Bereich, wie im Spa-Bereich, dieses Zeug. Es ist übrigens, wenn ich es heute rieche, denke ich sofort, ich muss ein Kind kriegen. aber gegen Schwangerschaftsstreifen hilft es wahrscheinlich nicht wirklich, oder?
Das hilft schon ein bisschen, die Haut ordentlich einzuölen, auf jeden Fall. Es ist gut gegen das Austrocknen, die Dehnung. Mhm. Also, und wie du gerade sagst, für sich selber auch. Also das ist schon absolut empfehlenswert.
Ich bin jetzt gerade kurz, habe ich einen Gedankensprung gehabt in meinem Kopf zum Thema Autofahren als Schwangere. Weil wenn du Auto fährst und du solltest einen Unfall haben, dann wird ja alles gequetscht durch den Autogurt. Und dann ist nicht so, weil ich habe nämlich extra so ein Teil.
Nicht durch den Gurt gequetscht, sondern durch das Schleudern. Aha. Also man sollte natürlich schon sehr vorsichtig fahren. Und da fällt mir jetzt eine andere Anekdote ein. Ich habe während des Pendelns im Auto immer die Zauberflöte gehört. Apropos Musik. Ja. Das ist für die Kinder wahnsinnig schön. Und das ist bis heute das Lieblingsmusikstück meiner Tochter.
Das ist ja witzig.
Also ja, genau. Also das hilft wirklich auch in Verbindung zu treten mit dem Kind und sich auch insofern vorzubereiten. Das kann man nur ermutigen, auch mal gemeinsam mit dem Vater vielleicht schöne Musik anzuhören, vorher schon. Das prägt alles. Also das ist viel wichtiger, als sich Gedanken zu machen über den Gurt.
Ja.
Das klappt alles super. Wir haben manchmal Unfälle erlebt in der Klinik, aber wirklich extrem selten.
Weil ich habe mir nämlich extra so ein Ding gekauft, was den Gurt nach unten hält. Das ist überflüssig.
Ja, ganz genau.
Okay.
Das ist nicht das. Also der Gurt hält auf jeden Fall und das ist eine super Sache. Ja.
Okay. Insgesamt fand ich ja spannend, ne, dass so ein Babybauch eher sehr schnell zum Allgemeingut wird. Also ich sage mal Familienfeier, ne?
Ja.
Meine Freundin wurde dann angetatscht, ne, vom Onkel, der sagt, Mensch, sechster Monat ist ja spitze, wo ich mir dachte, geh ihm doch mal an den Bierbauch und sag, Mensch, hast du letztes halbes Jahr aber auch wieder ein bisschen
zugenommen. Wahrscheinlich noch toll, wenn sie ihn anfasst. Ich hatte auf dem 50er meiner Mutter, hatte ich ein T-Shirt an, auf dem drauf stand, mein Bauch ist kein Streichelzoo.
Ja.
Und es hat nicht geholfen. Die haben mich trotzdem angefasst, die alten Herren. Also das, also alt, ja.
Okay, aber ich finde, also das Bauchgetatsche kriegt man noch am ehesten in den Griff. Ich erinnere mich noch an die letzten Wochen in der Schwangerschaft, ne, wenn dieser Bauch praller und praller und praller wird. Und da muss ich sagen, aus der Beobachtung heraus dachte ich mir, okay, jetzt ist so eine Grenze erreicht. Ne?
Ja,
also nachts fünfmal aufs Klo, es drückt links, es drückt rechts, du kannst nicht mehr schlafen.
Ja.
Das sorgt für Ultrastress in der Beziehung und je näher quasi diese Geburt rückt, ich finde, das ist so im Nachhinein betrachtet die krasseste Phase.
Mein Mann musste mir die Schuhe zubinden, weil ich selber nicht mehr konnte.
Meine Frau hat einen Tränenausbruch gehabt, deswegen, weil dann die Emotionalität ja auch dazu kommt.
Ja.
Na, wenn du sowas dann nicht mehr schaffst, solche Aufgaben, dann plötzlich also merkst du irgendwie, die Emotionen liegen auch noch blank.
Ja.
Das ist so irgendwie, wo du denkst, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich bin leider kein Psychologe.
Ja. Waren die Geburten im Winter oder im Sommer?
Winter, doch,
ich habe die Jacken meines Mannes getragen. Und die sind natürlich wunderschön, nicht. Ja, es ist schon krass. Und man kann sich ja dann auch weiter verunsichern lassen. Was sagst denn du, Sabine, zu solchen Newslettern oder zu solchen Seiten? Und vielleicht wird es ja auch in manchen Frauenarztpraxen verteilt, wo man lesen kann, was in der wievielten Woche so passiert und was man so empfinden sollte. Oder also das fand ich hat mich sehr verunsichert oder hätte mich verunsichern können, wenn dann da steht, du fühlst dein Kind so und so oft und das ist gar nicht so. Findest du, dass das so ebenförmig abläuft und dass, wenn man das nicht hat, man automatisch sich Gedanken machen muss oder ist jede Schwangerschaft anders bei jeder Frau oder?
Ja, so ein paar Basics sollte man schon wissen halt. Wie entwickelt sich das Kind? Wann kommen die ersten Kindsbewegungen? Worauf muss ich, wie gesagt, bei der Ernährung achten? Was wirklich ganz wichtig ist, keinen Rohmilchkäse zu essen. Also ich habe da leider auch einige unangenehme Dinge erleben müssen, jetzt als Frauenärztin in der Klinik auch. Also gerade ganz zum Schluss, wenn man nochmal denkt, ach, jetzt haust du dir nochmal eine Pizza rein oder einen schönen Salat mit ganz viel Schafskäse beim Griechen. Das bitte nicht, weil da sind lebensgefährliche Bakterien dann für die Babys drin und das überleben sie im Zweifel nicht. Also da muss man sich schon gut informieren lassen beim Frauenarzt. Was darf ich essen? Wie soll ich leben? Wie gesagt, wir hatten schon einige Dinge angesprochen. Und das wirklich auch ernst nehmen und beherzigen. Mhm. Also nicht so ganz locker. Und also es ist sicher schwierig, diese Gratwanderung zwischen zu viele Infos und jeder Nachbar hat nochmal was und jede Kollegin und jeder Verwandter bis hin zu dem, was ist wirklich valide und was muss man einfach beherzigen. Also ich denke, der Frauenarzt sollte schon der erste Ansprechpartner sein.
Ja. Weil es ist ja, fängt ja schon mit diesen Folio, wenn man Folsäure zunimmt, da gibt's diese schweineteuren und die ganz günstigen. Und in der ersten Schwangerschaft hatte ich eine Frauenärztin, die hat mir halt diese schweineteuren empfohlen. Ja. Und in der zweiten hatte ich eine andere, die hat gesagt, es gibt übrigens auch die und die.
Genau.
Die kosten irgendwie ein Zehntel.
Das ist egal, ganz genau. Ja. Hauptsache, es ist eine entsprechende richtige Dosierung enthalten und man weiß, wie man sie einnehmen soll in dieser Dosierung.
Ja. Was ich auch total praktisch fand, war diese pH-Wert, diese Handschuhe, wo man den pH-Wert in der Scheide messen kann. Mhm. Falls man irgendwie eine. Ja, es gibt halt Frauen, die sind anfällig für eine Infektion und damit kann man das schon schauen, ob alles in Ordnung ist. Sollte immer schön gelb sein. Mhm. Das macht ja die Frauenärztin übrigens auch bei den Vorsorgeuntersuchungen. Und gleichzeitig kann man damit aber auch feststellen, zur Geburt hin, wenn man merkt, es tritt Flüssigkeit aus, ob das jetzt nur Ausfluss ist oder ob es gar Fruchtwasser ist.
Ja,
oder?
Ganz vorsichtig. Also alles, was man selber manipuliert in dem Bereich, bringt natürlich auch Keime in die Region. Aha. Also deswegen würde ich das eigentlich im Normalfall nicht machen. Es sei denn, man ist selber ein bisschen medizinisch geschult.
Aha, okay.
Alle Manipulationen im Scheideneingangsbereich können Keimaufsteigung befördern. Gilt übrigens auch dann für den Sexualverkehr, der kann auch durchaus Wehen befördern durch Einbringen von Bakterien oder eben auch einfach durch die Inhaltsstoffe und deswegen wäre ich da sehr zurückhaltend. Also das sollte man wirklich mit dem Frauenarzt auch wieder gut absprechen, was macht da Sinn und womit löst man was aus und sich dann erst entscheiden.
Wie ist es denn mit Schwimmen? Weil ich habe festgestellt, also in den letzten Wochen, es geht eigentlich nicht mehr viel. Also Couchabende, sage ich mal, super.
Aber auch das, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr liegen.
Was halt gut ist, ne, ich habe es dann mal so verglichen, so Nilpferd und Wasser und Auftrieb, ne, das ist einfach nochmal, wirklich, Schwimmen ist einfach,
also es geht Frechheit. Noch sehr gut. Ja,
die Schwerkraft lässt danach.
Genau. Aber du hast natürlich auch, also Schwimmbäder, ne, vor allem Whirlpools, glaube ich, große Keimgefahr.
Ja, stimmt auch, genau. Auch das gleich, ganz wirklich super gutes Thema. Ganz wichtig, mit dem Frauenarzt abzusprechen. Was halten Sie davon, wenn ich das und das mache? Mhm. Es gibt Frauen, die können super noch aufs Pferd steigen und ihre Reitsportarten durchführen, haben keine Probleme. Und es gibt andere, die sind ganz anfällig und entwickeln dann doch eine vorzeitige Wehentätigkeit mit Sprengung der Fruchtblase. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, wie der Muttermund selber vorbehandelt wurde. Eventuell manche haben Operationen schon in der Region gehabt. Mhm. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
Mhm. Ich war übrigens Mythos, ne? Apropos Mythos, Fruchtblase. Ich war als Mann bombensicher, dass ja jede Fruchtblase platzt. Ist aber Quatsch, habe ich gelernt. Ne?
Auch verschieden.
Und manchmal passiert gar nichts.
Genau. Und es ist auch nicht ganz immer langsam. Ein Flatsch, sondern manchmal tröpfchenweise oder so.
Ganz genau.
Und bei manchen muss man es öffnen sogar.
Ja, genau.
Ja.
Es ist so unterschiedlich wie die Kinder, ne?
Ja.
Bei uns war es sogar der Arzt. Weil der Arzt hat dann irgendwie also Untersuchungen gemacht und meinte, hups, jetzt bin ich... Der hat mal angepiekst den Ballon.
Das ist wirklich mein Fall.
Oh, mein Handy klingelt. Und das heißt Vorurteilsbingo. Dann soll ich wieder das erste Vorurteil.
Ja, du kannst wieder die erste Karte nehmen vom Start.
Schwangere leiden an Schwangerschaftsdemenz.
Stopp. An der Stelle. Stopp. Egal, was ihr jetzt sagt, Sabine, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, weil wahrscheinlich wird es jetzt gleich abgestritten wissenschaftlich, aber ich weiß es besser. Wirklich. Es ist so. Schwangerschaftsdemenz, definitiv. Ich habe also wirklich hatte Situationen mit meiner Frau, wo sie zu mir sagt, Mensch, räum doch bitte mal die Waschmaschine aus. Ich gehe zur Waschmaschine, sag, in der Waschmaschine ist nichts drin. Dann meinte sie, ach so, nee, ich meinte Spülmaschine. Und das ist permanent passiert. Also Wortverwechslungen, ne? Dinge vergessen, liegen lassen, einen Eisbecher gegessen, noch einen zweiten Eisbecher gegessen, weil man vergessen hat, dass der erste ja schon weg ist. Also ich würde drauf schwören, Stein und Bein, und würde sagen, egal welche Studien da zu diesem Thema nicht existieren, doch.
Ja, Demenz ist vielleicht ein bisschen krass, der Begriff. Aber natürlich schon so, dass man beschäftigt ist mit dem völlig neuen Zustand. Mhm. Und darauf konzentriert man sich ja und ist abgelenkt von den Alltagsbanalitäten wie Spülmaschine ausräumen.
Ach so, weil man sich quasi
mit... Das sind so unwichtige Dinge eigentlich dann im Leben.
Dass man quasi, weil man sich auf das Baby so konzentriert.
Genau.
Also wir können festhalten, du als Ärztin sagst ja.
Ich glaube, das ist, nennt man in den Mund gelegt.
Ja, so ungefähr. Ich habe auch noch ein schönes Vorurteil. Also als Vater hört man sehr gerne, ne? Als Vater bist du doch bei der Geburt dabei, oder?
Ja, was macht man als Vater, wenn man kein Blut sehen kann zum Beispiel?
Ich finde, man muss einen Weg finden. Ehrlich, weil also also ich selbst habe immer die Meinung vertreten, unbedingt dabei sein, weil ganz ehrlich, bis dato war die Leistung des Mannes ja überschaubar. Ne? Also für den kurzen Moment, wo bei der Zeugung irgendwie, wollen wir jetzt mal nicht überdramatisieren. Und bis dahin hat eigentlich nur, ja ist doch so, oder? Da hat doch eigentlich nur die Frau im Endeffekt das Laster getragen. Und ich finde, diesen Moment zu teilen, da kann es fast keine Ausrede geben. Also da würde ich sagen, Männer, die kein Blut sehen können, lasst euch hypnotisieren und lasst es in Ordnung bringen, weil, oder?
Was sagst du, Sabine? Gibt es da im Krankenhaus schon Situationen, wo du denkst, natürlich. Lieber nicht?
Nein, es gibt Männer, die sind das überhaupt nicht gewohnt. Und für die ist das ein Schock im ersten Moment, wenn das Blut fließt. Also das muss man schon gemeinsam vorher absprechen, weil sie sind nachher doch ein bisschen abgestoßen von dem ganzen Fortgang. Oder kommen erst dann dazu, wenn das Baby ein bisschen gesäubert ist und das Schlachtfeld da wieder etwas geordnet ist hinterher. Also ich denke, dafür sollte man Verständnis haben und den Mann dann nicht irgendwie so in die Ecke drängen.
Ja, zumal es ja für die Frau vielleicht auch nicht so toll ist, wenn sie da so ein hilfloses Männlein da.
Genau, das ist durchaus ambivalent.
Ja.
Also nicht zu sehr von der Erwartungshaltung der Gesellschaft in Gänsefüßchen da auch beeinflussen.
Okay. Ja. Du hast auch noch einen Zettel mit einem Vorurteil.
Ja, ich habe noch einen Zettel. Die Bauchform sagt etwas über das Geschlecht des Babys aus. Also in die Richtung der spitze Bauch
ist
korreliert mit dem entsprechenden Geschlecht. Leider stimmt das nicht. Es gibt so ein paar Vermutungen. Ich habe das selber auch mal so ein bisschen ausgetestet. Wenn Frauen so strahlen, dass es dann Junge wird. Da hatte ich manchmal das Gefühl, aber dazu gibt es keine objektiven Studien.
Also ich habe den unsäglichen Satz gehört, eine Tochter nimmt der Mutter die Schönheit.
Ja, das ist das umgekehrt, was ich gerade gesagt habe. Ja. Genau. Ja. Wie gesagt, ich habe das über lange Zeit versucht herauszufinden, was hat Meghan Markle jetzt als Kind? Es könnte ein Junge sein, weil sie sehr strahlt. Stimmte dann ja auch. Aber wie gesagt, das lässt sich nicht verifizieren.
Ja, und es heißt ja auch immer, ein spitzer Bauch ist ein Junge. Und wenn man eher rundum... Und ich war wirklich, ich war eine Qualle und habe zwei Jungs. Also nichts mit spitzem Bauch.
Ja. Genau, ich habe beides und konnte das auch nicht zuordnen, ja.
Okay. Ja,
wieder
dann
was
sind
gelernt.
Wir schon wieder am Ende, ja. Schön war's.
War eine spannende Runde. Und ich habe Dinge gelernt, die ich gar nicht wissen wollte. Das ist auch heute.
Und ich habe eine Frauenärztin auf meiner Couch gehabt. Das ist ganz faszinierend. Vielen Dank,
sehr
dass
schön.
Du da warst,
Herzlichen
Sabine.
Herzlichen Dank auch. War sehr spannend.
Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie immer freuen wir uns aufs nächste Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.